Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Forward Thinkers. Mein Name ist Daniel Fürk und mein heutiger Gast ist Alexandra Wudel. Sie ist Gründerin von FemAI, einer Initiative, die sich mit nichts Geringerem beschäftigt als der Frage, wie künstliche Intelligenz gerechter, inklusiver und menschlicher werden kann. Im Zentrum ihrer Arbeit steht die Idee einer feministischen KI. Nicht als ideologisches Konzept, sondern als methodischer Zugang, der Werte wie Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und Verantwortung in technologische Entwicklungen übersetzt. Ich wollte von ihr wissen, warum KI nicht neutral ist, welche Verantwortung wir beim Trainieren von Algorithmen tragen und wie es gelingen kann, aus einer komplexen, oft auch frustrierenden Gegenwart eine gerechtere digitale Zukunft zu formen. Wenn dir diese Episode von Forward Thinkers gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung.
In an ever-changing world, we need to keep track of what will be next. Forward Thinkers is your 48 Forward podcast to discover the future. We are talking to innovative and creative minds from all over the world to learn more about what they are working on and what they think will change the way we work and live within the next decade. Are you ready to join the ride? Welcome to Forward Thinkers.
Liebe Alexandra, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um über KI zu sprechen, um über feministische KI zu sprechen, um darüber zu sprechen, was das eigentlich ist, warum es wichtig ist und warum du dich gerade dafür einsetzt. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Daniel. Ich freue mich, hier zu sein und genau über dieses Thema mit dir zu sprechen, vielleicht sogar zu philosophieren. Mal schauen, wo wir heute landen.
Vielleicht starten wir tatsächlich mal mit so einer Begriffsklärung, weil das vielleicht vielen gar nicht so richtig bewusst ist. Wenn du über feministische KI sprichst, über feministische künstliche Intelligenz sprichst, was genau meinst du denn damit eigentlich?
Und dieser Begriff besteht ja sowohl aus Feminismus als auch aus dem Begriff der KI und wird nie ein statischer sein, sondern muss sich immer neu erfinden. Und das kann sich auch der Feminismus von der KI abgucken. Denn die Definition zum Beispiel im EU AI Act war eines der größten Streitpunkte. Wir haben jetzt zum 8. März ein Forschungspapier veröffentlicht. Das heißt, What is a Feminist AI? Und haben es genau dort für uns klargelegt, und zwar an Prinzipien, an Werten und anhand eines Prozesses. Weil auch in der kritischen Auseinandersetzung mit dem Begriff des Feminismus, was ja irgendwie nur einer ist häufig, wenn wir darüber reden, wie auch die KI, sehen wir, das klappt nicht. Und wir können nie mit einer genauen Definition, und so verstehen wir auch Feminismus, gar nicht alle abdecken. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass wir zum einen die Werte, für die wir stehen, Equity, Justice, Freedom, als auch den Prozess, wie wir verschiedene Meinungen, weil am Ende ist intersektionaler Feminismus eine Forschungsmethode, wenn wir es runterbrechen, einfangen können. Und in diesem Forschungspapier sind auch 6 Seiten nur, die definieren, warum beide Begriffe so schön miteinander zu vereinen sind. Und es gibt leider keinen Satz, der das zusammenfasst, weil es nicht geht. Das sind komplexe Zusammenhänge, die brauchen eine entsprechende Erklärung. Ich würde aber gerne noch mal kurz zum Thema Feminismus etwas sagen, weil ich just heute Morgen in meiner Deep Work Phase einen Artikel verfasst habe, dass ich denke, wir brauchen eine neue Era of Feminism aufbauend auf der Sprecherin der Grünen Jugend Deutschland, die etwas Ähnliches vor 2 Tagen veröffentlicht hat und mich auseinandergesetzt mit zum Beispiel dem 4B-Movement, Femcells, also diesen radikalen Bewegungen. Und genau das ist es, wo wir uns von FemAI abgrenzen. Also der Begriff der Weiblichkeit, der Begriff von etwas kreieren mit Vertrauen aus einer Liebe heraus, einen neuen Tisch bauen und sich nicht an den alten setzen. Und wie kann KI ein Tool sein, das uns das ermöglicht, weil wir ja gerade global einen Rückschlag erleben und KI als Tool zu sehen, das ist die Überschrift von feministischer KI.
Jetzt spielt dabei das Thema Bias ja auch eine große Rolle. Ich habe vor 2 Wochen ein Gespräch geführt mit Dr. Roman Chowdhury, die KI-Ethikerin ist und auch die US-Regierung berät und so weiter. Und wir haben so ein paar Faktoren quasi diskutiert. Das eine ist eine sprachliche und kulturelle Verzerrung, die wir haben, weil natürlich KI besonders in westlichen Ländern entwickelt wird oder aber in östlichen, wenn wir China uns anschauen. Aber wir natürlich da jeweils einen bestimmten sprachlichen und kulturellen Bias drin haben. Wir haben ein Geschlechterungleichgewicht, weil das Internet an sich immer noch sehr, sehr männlich dominiert ist. Und wenn KI natürlich mit diesen Daten trainiert wird, dann auch diese Vorurteile bewusst oder unbewusst übernimmt. Und dann haben wir noch so eine gewisse, ja, politische Schlagseite durch Datenverfügbarkeit und je nachdem, worauf die KI dann tatsächlich auch zugreifen kann, auf welche Informationen sie zugreifen kann oder welche Filter auch irgendwo eingebaut werden, haben wir da natürlich auch noch einen Bias drin. Das ist ja alles erstmal ziemlich komplex, weil wir natürlich vor der Situation stehen, dass das ja im System schon quasi drin ist.
Und es bedingt sich an einigen Stellen und richtig, genau, ja.
Das heißt, wir müssen das ja irgendwie wieder rausbekommen. Ist das denn überhaupt möglich oder müssen wir am Ende des Tages eigentlich ein neues System schaffen, das dann ohne diese ganzen Vorurteile und ja, Prägungen trainiert wird?
Wenn mich jemand fragt, entweder oder, frage ich immer, warum nicht beides? Erstmal so als plakative Antwort. Und das beschreibt ganz gut unsere Journey in terms of Product Development. Also seit März letzten Jahres ist die Strategie von FemAI nicht mehr nur Regierungen und den öffentlichen Sektor zu beraten, weil A, es gab politische Fenster und B, die Analyse des Impacts ist, das sind eben auch Demokratie und politische Prozesse und Power Dimensions von Google und Microsoft in diesen Verhandlungen, die wir beobachten, dass wir genau Tools anbieten wollen, um diese Lösung messbar, sichtbar, das Unsichtbare sichtbar zu machen und haben uns 3 Use Cases angeguckt, also um das mal so ein bisschen anfassbarer zu machen, im Bereich von Deepfake Detection, im Bereich von HR Recruiting und auch im Bereich der Medizin. Und auf dem global-galaktischen verlieren wir uns häufig in Diskussionen. Ich finde die so wichtig und ich liebe es zu philosophieren und zu schauen, wie verknüpfen wir, wie ist alles miteinander verknüpft. Aber am Ende ist die Antwort immer, es ist Use Case abhängig, sowohl aus einer KI-Sicht als ja auch tatsächlich. Und ja, auch Männer können diskriminiert werden in einigen Bereichen, sodass es vielleicht dann auch, es ist immer die Perspektive, von der man schaut. Und uns hilft es sehr zu sagen, guck mal, das ist der Case. Wie sieht's denn genau hier aus? Also vom Kleinen ins Große, aber am besten nicht nur einen Case, sondern mehrere. Und so entwickeln wir auch und auch unser Competitive Landscape gerade Zertifizierungsmodelle, beziehungsweise im Responsible AI-Bereich ist das eine der größten Fragen. Wie können wir dann eigentlich skalieren? Weil es gibt schon gute Lösungen für isolierte Cases, zum Beispiel auch kleinere Modelle, wenn wir jetzt über die KI reden. Da kann man schon voneinander trennen und sagen, im Bereich von Brustkrebsfrüherkennung sehen wir, und das ist ja eine ganz gut zu isolierende Zielgruppe, dass Women of Color häufig diskriminiert werden, weil sie nicht in den Daten vorhanden sind. Und da kann man dann schon auch auf dieser Use-Case-Ebene konkrete Lösungen finden.
Das heißt, wir müssten quasi ganz konkret an die Use-Cases erstmal ran und uns die anschauen und dann für jeden Use-Case sozusagen eine individuelle Lösung finden.
Beides auch wieder. Also auf der einen Seite, und so arbeiten wir auch innen, geht es darum, was sind deine Werte? Wofür stehst du? Wo willst du hin? Wie in allen großen Projekten braucht man ganz klar die Richtung, in die wir die Segel setzen. Also wofür stehen wir eigentlich? Und das muss hyper-aligned sein across the whole organization, damit jede Person dann auch im Kleinen diese Entscheidung treffen kann und weiß, okay, am Ende sticht Progress Equity. Ist das so? Unter welchen Bedingungen müssen wir sagen, in der Produktentwicklung ist an dieser Stelle 100% nicht erfüllbar und wir gehen trotzdem weiter, weil sonst finden wir gar keine Lösung und das hilft uns am Ende noch weniger, als wenn wir nicht an dieser Stelle einen Kompromiss machen würden auf diesem Wert. Und das muss ganz klar sein. Da haben wir jetzt von Oktober bis vor 2 Wochen immer wieder unsere Werte gecrunched und sie am Ende im Töpferstudio visualisiert, dass ich auch irgendwie das Gefühl habe, ich kann alle loslassen auf diese Produktentwicklungsphase, die jetzt gestartet ist. Weil da geht es ja auch um Vertrauen und Alignment und also Responsibility am Ende, Responsible AI Space. Oder Feminismus, wenn wir feministische KI machen wollen. Und wenn man sich da genug Zeit genommen hat, auf dieser Ebene zu gehen, auf dieser Ebene zu sein, dann geht es darum, wirklich in die Tiefe und nicht irgendwo dazwischen mit, ah, was könnte man denn oder 20 Use Cases, sondern sich richtig rein zu nerden und zu sagen, okay, mit diesen Werten schauen wir uns jetzt dieses kleine Teil an und gucken mal, am Ende auch geht es darum, Erfolgserlebnisse zu haben und zu sagen, was können wir denn schaffen, weil wir testen ja nach wie vor eine Hypothese oder wollen ein Ziel erreichen. Und meine Erfahrung vor allem auch aus der Zeit im Deutschen Bundestag ist, zu viele StakeholderInnen, zu viele Ziele sorgen für Lähmung. Und das ist das, was wir am wenigsten brauchen, neben einem erhobenen Zeigefinger gerade. Sondern, ja, genau, den Kompromiss zu finden.
Weil du gerade schon die Politik ansprichst, wie groß ist denn da eigentlich überhaupt die Bereitschaft, sich mit solchen Themen momentan zu beschäftigen? Weil die Welt ist gerade unfassbar komplex. Es sind 5000 Themen, um die wir uns kümmern müssen. Wie groß ist denn gerade in dieser Zeit dann auch die Bereitschaft, sich diesen wichtigen Themen, aber ja vielleicht in deren Augen manchmal gar nicht so wichtigen Themen zu beschäftigen?
Sprichst du über KI oder Feminismus oder beides?
Eigentlich die Mischung aus KI und Ethik an der Stelle.
Das kann ich noch nicht gut genug beurteilen. Also wir haben eine Einladung vom BMFSFJ, dem Bundesministerium für Familie, BMF, Senioren, Jugend und Kinder bekommen, um an der Einordnung von Biases in KI mitzuarbeiten. Diese Konsultation läuft bis zum 29. April. Grundsätzlich würde ich das jetzt mal als Beweis dafür nehmen, dass das auf dem Schirm ist. Ich habe aber auch im Rahmen des EU-Wahlkampfes politische Strategien mitdiskutiert, wo die Antwort war, feministische KI hilft uns überhaupt nicht weiter, weil wir dann noch weniger erreichen. Und strategisch sind wir auch bei FemAI zu dem Schluss gekommen, aufgrund der Zersplitterung der Feminismen, gerade auch eher der extremen Entwicklung, dass wir uns aktiv in unserer Kommunikation weniger an diesem Begriff bedienen werden. Weil am Ende geht es um das Ziel und mir geht es nicht darum, ein feministisches T-Shirt zu tragen, sondern die Werte, die dahinter stehen, ist auch meine Identifikation zu vermitteln. Und ich bin sehr wohl bereit zu sagen, ich gender in einigen Kontexten nicht, wenn das dazu führt, dass meine Nachricht besser ankommt. Also ich finde diese Ideologie oder dieses Extreme, es geht darum, Gespräche zu führen miteinander. Und das wünsche ich mir mehr, dass man Dinge diskutieren kann und Räume dafür hat, anstatt ja immer mehr die Online-Filterbubbeln auch offline zu sehen. Das sehen wir so ein bisschen als Entwicklung. Und aus der Politik, denke ich, wird wenig im Sinne von feministischer Digitalpolitik gerade kommen. Und das ist aber auch verständlich, weil die Parteien, die gerade viele Stimmen haben. Es gab so ein schönes Interview von Friedrich Merz, in dem er sagt, er steht hinter allem, was Feminismus will, aber er mag den Begriff einfach nicht. Und wenn wir tatsächlich an diesem Punkt sind, ja, mein Gott, dann nennen wir es halt nicht Feminismus. Mir geht es nicht darum, dass wir diese Überschrift brauchen. Mir geht es darum, dass ich bitte meine Rechte gerade behalten will und am liebsten, das sehe ich als notwendig, gemeinsam mit allen und vor allem mit Männern auch dafür sorgen, dass wir diese Gleichberechtigung alle genießen, weil ja auch Männer unter dem Patriarchat leben und man da einfach über einen Austausch zum Beispiel die Selbstmordrate von jungen Männern, ja, woran liegt das, dass sie sich nicht trauen, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen oder dass wenig Männer ein Psychologiestudium machen, um das aufzufangen. Also das sind ja alles so Räume, die man auch noch viel mehr nutzen kann, um zu erklären, worum es denn eigentlich geht. Und mir ist es häufig zu plakativ. Und um auf deine um den Bogen jetzt zu spannen, feministische Digitalpolitik. Ich vermute, der Begriff hilft uns gerade nicht weiter. Und ich frage mich, ob Deutschland nicht auch seine Hausaufgaben machen muss, unter anderem Infrastrukturthemen. Es ist so super zu sehen, wie viele Forschungszentren wir haben, die wirklich, auch im Vergleich zu den USA jetzt, ne, wo Forschung wirklich erodiert, wird das neben dem EU-AI-Act politische Sicherheit oder ein Rahmen, an dem wir operieren, wirklich eine Stärke sein in Europa. Und so dunkel die Zeiten gerade sind, sehe ich die globale Dynamik auch als einen Wettbewerbsvorteil, wenn wir es dann jetzt schaffen, hier miteinander zu sprechen.
Weil du eben gerade die globale Dynamik auch schon ansprichst, wie sieht's denn da eigentlich aus? Am Ende des Tages sehen wir ja KI sehr, zumindest die KI-Tools, die in der Masse genutzt werden. Da wollen wir uns ja ein bisschen einschränken, weil ganz allgemein wäre es natürlich nicht richtig zu sagen, aber die KI-Tools, die wirklich in der breiten Masse ankommen, gerade bei uns auch in Europa, kommen zum großen Teil aus den USA. Wir sehen aber auch China als immer stärkeren Player, auch im KI-Markt sozusagen, auch bei den Tools, die in der Breite genutzt werden. Wir bräuchten eigentlich so eine Art globales KI-Framework oder Regelkonstrukt. Ich habe mit Roman Chowdhury darüber gesprochen und ich habe gesagt, eigentlich bräuchten wir sowas, wie es ICANN für Domains gibt und wie man mit Domains umgeht und wir da ja irgendwie einen Weg gefunden haben, global miteinander alle klarzukommen. Irgendwie bräuchten wir sowas ja auch für KI. Jetzt ist es aber so, dass KI natürlich nochmal ein deutlich größerer Wirtschaftsfaktor ist und wirtschaftliche Interessen da wahnsinnig hineinspielen. Und natürlich das eine Land sagt, naja, wenn ihr das einschränkt, dann machen wir es erst recht, dann haben wir nämlich einen Wettbewerbsvorteil. Wie siehst du das denn? Also wie siehst du denn die Chance darauf, dass wir da auch wirklich, gerade auch was deine Themen angeht, irgendwie zu einem globalen Verständnis kommen? Weil am Ende des Tages gewinnt ja im Zweifel immer erstmal die KI, die mehr leisten kann und schneller ist und effizienter ist und vielleicht sogar günstiger ist und vielleicht nicht die am Ende feministischer ist oder ethisch korrekter ist, auch wenn das natürlich der schönere Weg wäre. Aber wenn wir mal ganz kapitalistisch auf das Ganze schauen, dann haben wir da ja ein Problem, oder?
Ich würde das auch mal wieder auseinandernehmen. Mhm. Erstens, die verfügbaren Modelle, gerade die Large Language Modelle, sind sehr schlecht. Und wir brauchen Bildung darüber. Wir müssen verstehen, wie gering die Accuracy Rate, die Genauigkeitsrate, wenn ich eine komplexe Frage stelle und Claude, Perplexity, ChatGPT und so weiter antworten, muss ich wissen, dass bei komplexen Fragen die Richtigkeit, die Genauigkeit der Antwort bei allen Modellen unter 10% liegt. So. Und wenn wir es schaffen, deswegen ist auch Artikel 4 im EU-AI-Act AI Literacy, KI-Bildung, als erstes in Kraft getreten. Und 50% ist, wie im Feminismus, Simone de Beauvoir hat es gesagt, das System, 50% sind wir selbst. Also der erste Schritt, um auch aus dieser Ohnmacht rauszukommen, ist für mich, sich anfangen damit zu beschäftigen, um auch zu sehen, was davon ist denn eigentlich gerade Marketing. Und wo lohnt es sich, dass wir uns vielleicht auch als Europa oder in Regeln zusammensetzen, unsere auf der einen Seite Competitive Advantage als Europa, kleinere Modelle, höhere Genauigkeit, deutsche Qualität. Geht das? Wollen wir das? Europäische Qualität. Um uns klar zu werden, wie ist denn unsere Verhandlungsposition? Weil in diesen Gesprächen haben wir keine. Und dann können wir auch keinen globalen Prozess vertreten oder in Gespräche eingehen, weil wir sind komplett abhängig. Und daraus hinaus zu sagen, hey, wir bilden diesen Prozess ab, ich glaube, das wird nicht, wir müssen uns erstmal mit uns selber beschäftigen und vielleicht ist diese Zeit gerade leider so, dass wir das die nächsten 2-3 Jahre machen müssen und dann als Reaktion auf die aktuellen Entwicklungen genau das entstehen wird, denn es gibt schon einen sogenannten Digital Global Compact von der UN, der genau das versucht, globale Regeln zu finden. Der hatte sich damals nicht so auf KI fokussiert, aber das ist dann wie in vielen Bereichen so nachgekommen. Und ich wünsche mir, dass wir das schaffen. Ich frage mich aber auch, du hast das angesprochen, es gibt so viele kulturelle Unterschiede, inwieweit das möglich ist. Oder in welchen, und das ist, glaube ich, oder das ist das, wo wir herausfinden müssen, wo brauchen wir Kompromisse, wo brauchen wir ein globales Netzwerk und wo brauchen wir aber auch wirklich lokale Lösungen. Beispiel, Content-Moderationsrichtlinien von den 5 großen Plattformen. Ja, da sitzen einige wenige Menschen, die entscheiden, was 8 Milliarden Menschen sehen. Wo ist denn der lokale Filter davon, um zum Beispiel Sprache, um zum Beispiel Kultur aufrechtzuerhalten in den neuen Medien? Da würde ich sagen, brauchen wir eher einen lokaleren, einen Regional Filter. Genau, also das muss man trennen und erstmal müssen wir verstehen, wo sind wir dann eigentlich gut drin? Weil das haben wir noch nicht ganz verstanden, aber ich bin mir sehr sicher, es ist Responsible AI und vor allem auch Quantum Computing. In Deutschland sind wirklich viele interessante Lösungen an den Unis, aber wir müssen sie in die Praxis bringen, wir müssen Ökosysteme schaffen und dafür haben wir jetzt Zeit, würde ich sagen.
Wir sehen gerade auch ganz viele staatliche Investitionen in KI. Jetzt ist es ja bisher so, dass all diese KI-Systeme in den Händen privater Organisationen sind, also privater Unternehmen sind. Wir sehen, Google macht ganz viel, Microsoft macht ganz viel, OpenAI macht ganz viel, aber es sind am Ende des Tages ja alles marktwirtschaftlich orientierte Unternehmen, die die Hand über Systeme haben, die, naja, zumindest mal das Potenzial haben, unsere Art zu arbeiten und ein Stück weit auch die Art, wie wir leben, grundlegend zu verändern. Müssten wir denn, wenn wir mal auf die Historie der, ich sage jetzt mal, digitalen Entwicklung zurückschauen und wir immer wieder verpasst haben, da auch digitale Lösungen so auszurichten, dass sie am Ende des Tages wirklich einen echten Mehrwert für die Gesellschaft bieten, müssten wir nicht irgendwie zu einem Punkt kommen, dass wir genug aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt haben und sagen müssten, naja, eigentlich würde es ja am meisten Sinn machen, wenn wir eine europäische Lösung bauen würden, eine gemeinnützige, europäische, übergreifende KI-Lösung bauen würden, ähnlich wie ChatGPT zum Beispiel, die aber eben nicht marktwirtschaftlichen Interessen folgt, sondern eine ja unabhängige Organisation von den Regierungen vielleicht finanziert ist und den Bürgern und Bürgerinnen zur Verfügung steht.
Das sehen viele genauso. Es gab eine Petition, da ging es aber tatsächlich um Social Media vor ungefähr 1,5 Monaten, dass wir ein europäisches Social Media bauen müssen, öffentlich Sektor finanziert. Da beißt sich die Katze in den Schwanz, weil am Ende Politik häufig für die WählerInnen gemacht werden und die WählerInnen sich noch mehr für dieses Thema interessieren müssen und verstehen, warum es sie so doll betrifft. Und wenn wir uns jetzt den demografischen Wandel anschauen, zum Beispiel in Deutschland sind 50% der Wahlbevölkerung über 60. Ja, aber wie machen wir das so schnell? Und am Ende scheitern die meisten Digitalisierungsprojekte und zwar 80% am Faktor Mensch. Und wir schaffen es nicht, das zu übersetzen und erlebbar zu machen. Wie machen wir Diskriminierung in KI spürbar? Man sieht es nicht. Und das ist die Aufgabe von uns allen gemeinsam, uns auch rauszubewegen aus unserer privilegierten Bubble, in der wir darüber diskutieren und zu sagen, hey, wie machen wir das denn praktisch? Und wie nehme ich meine Oma denn eigentlich auch mit, dass sie auch ihren Freundinnen das vermitteln kann, weil dann kann auch die Politik oder beziehungsweise ich habe das Gefühl, Digitalpolitik wird nicht ernst genommen. Wurde nicht ernst genommen, als ich im Bundestag gearbeitet habe. Wurde nicht ernst genommen, als ich Politikerinnen auf EU-Ebene im EU-Wahlkampf begleitet habe. Und es gibt diese Konzepte, aber die Menschen interessieren sich zu wenig dafür. Und das können wir, glaube ich, nur über den Problem, über so ein Problem, so AIDA, wir sind, glaube ich, noch bei Awareness. Nur die Zeit haben wir leider nicht, weil KI so schnell ist. Und deswegen sehe ich das genauso. Ich wünsche mir, dass KI auf die politische Agenda gesetzt wird und zwar ganz nach oben und als Führungsaufgabe wahrgenommen wird in Politik und in Unternehmen. Da sind wir aber noch nicht, meiner Erfahrung nach. Ich weiß nicht, was noch passieren muss. Und vielleicht auch nochmal so ein, das ist ein bisschen so ein Schwenk, um diese Komplexität zu verstehen. Als ich den Digital Global Compact mit beraten habe, also diese globalen Richtlinien, das war so eine Konsultation in Berlin vor Ort und ich habe 2 Tage lang und ich habe diesen Compact gelesen und am Ende die Frage gestellt, habt ihr autonome Waffensysteme vergessen? Und die Antwort war, ja, die haben wir vergessen. Und an der Stelle sind wir, weil es so neu ist. Es ist so neu, wir haben keine Referenzen und autonome Waffensysteme werden nach wie vor aufgrund der Ebene, auf der es reguliert werden könnte, nirgends nachgeschärft. Und das sind so, wir haben so viele Themen, die nicht platziert sind, weil wir es bisher nicht geschafft haben. Das passiert jetzt, aber wir müssen KI in jedem Bereich mitdenken. Und am Ende ist es für mich wieder eine Frage der Bildung. Und das ist das, wo wir jetzt ansetzen müssen.
Jetzt haben wir ganz viel über Probleme gesprochen. Wenn wir zum Abschluss vielleicht kurz mal darauf schauen, welche Entwicklungen dich vielleicht auch optimistisch stimmen, dass wir da in eine positivere, bessere, gerechtere, nicht so diskriminierende Zukunft kommen. Gibt es denn Dinge, wo du sagst, die Entwicklungen freuen mich oder die stimmen mich irgendwie optimistisch, dass wir da die Kurve vielleicht doch noch bekommen können?
Wir können die Kurve nicht sogar bekommen, sondern ich kann dir sogar kurz beschreiben, wie ich mich selber gerade im Feminismus einordne. Und zwar Hyper-Optimistic Girl-Boss-Mode. Und ich bin hyper-optimistisch, weil ich diese geilen KI-Lösungen zu Gesicht bekomme und mit diesen Tech-Foundern rede und sehe, was, wenn wir es richtig machen, passieren kann. Und deswegen haben wir auch diese strategische Pause uns genommen, weil es so schwer ist zu navigieren zwischen, geht die Welt denn jetzt unter oder transformieren wir in eine ganz neue Menschheit und was passiert denn jetzt? Und das auch so zu navigieren, auch übrigens emotional. Und uns entschieden, dass FemAI, wir sind ja eine europäisch angemeldete Marke, zukünftig KI-Tools zertifiziert und wir sie über unsere Kommunikationskanäle belohnen wollen dafür, dass sie Gutes tun. Die Welt braucht keinen erhobenen Zeigefinger mehr, erst recht nicht von Feministinnen. Gerade das haben wir im Team so entschieden und wir wollen die, die schon Gutes tun, und es gibt sie, die diverse Datensets ermöglichen. Es gibt sie, die Brustkrebsfrüherkennung 20% günstiger machen und zwar global. Aber wo finden die statt? Am Ende berichten die News mal wieder über Elon Musk, wie er versucht, Sam Altman ein Angebot zu machen. Aber eigentlich ging es um den AI Action Summit in Paris. 20% der News sind wieder Elon Musk. So, das fuckt mich ab. Es macht mich wirklich sauer, weil wieso geht da so viel Aufmerksamkeit rein, wenn wir auf der anderen Seite KI-Tools haben, die die gesamte Gesundheitskette revolutionieren? Da sollten die Leute doch mal hinhören. Und deswegen entwickeln wir Methoden, um uns mit diesen Ökosystemen zu verknüpfen, zu zertifizieren, was gut ist und irgendwie in so ein Belohnungssystem zu kommen von, hey, davon wollen wir mehr, anstatt den Schmerzkörper zu nähren. Genau. Das vielleicht als positiven Hyper-Motivated Girl-Moss-Mode Outro-Track dazu.
Perfekt. Dann wünsche ich dir dafür auf jeden Fall ganz viel Erfolg und Kraft und Energie. Danke. Und danke dir, dass wir dieses Thema so ein bisschen stärker beleuchten konnten und du dir die Zeit dafür genommen hast.
Danke dir vielmals für die Einladung. Schön, dass es geklappt hat.
Thank you for listening. Did you enjoy the episode? Follow us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward Thinkers is a 48 Forward podcast produced in the 48 Forward Studios in Munich.